ARD Sounds.
Ich wünsche mir, dass es uns gemeinsam gelingt, einen Geist von Ankara zu wecken. Von diesem Gipfel soll die Botschaft ausgehen. Wir bauen eine europäischere NATO, damit die NATO transatlantisch bleiben kann. Wir untermauern das nicht nur verteidigungspolitisch, wir untermauern das auch mit unserer Verteidigungsindustrie. Premierminister Mark Carney hat in der letzten Nacht erklärt, dass sich Kanada für die Beschaffung eines deutsch-norwegischen U-Boots, mehrerer, der 212-CD-Klasse entschieden hat. Das ist einer der größten, wenn nicht der größte Rüstungsauftrag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Vor dem NATO-Gipfel, was bedeutet der TKMS-Deal für Norddeutschland?
Alle Augen auf Ankara. Was plant US-Präsident Trump für die NATO?
Emanzipation der Europäer. Wie puffern sich die übrigen Mitgliedstaaten gegen ständige US-Kurswechsel?
Rekrutierung im Ausland. Wie wirbt Moskau neue Soldaten für den Ukraine-Krieg an?
Vorwürfe gegen UNRWA. Was bringt Israel gegen das Hilfswerk vor?
Schreck in Syrien. Wer zündete Sprengsätze während des Besuchs von Macron? Hallo, ich bin Ulrike Ufer aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 7. Juli um 15.30 Uhr. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Eigentlich richten sich ja heute alle Augen in die Türkei, genauer gesagt nach Ankara. Dort beginnt ja der zweitägige NATO-Gipfel, an dem auch US-Präsident Trump teilnimmt. Mit den üblichen unbekannten Assen im Ärmel. Aber vorher ist schon im Norden Deutschlands großer Jubel ausgebrochen, denn der Kieler Schiffbauer TKMS soll für Kanada mehrere U-Boote bauen.
Das ist in der Tat ein Milliardenauftrag, der viele Jobs in Kiel und auch in Wismar sichert und mutmaßlich weitere schafft. Hören wir noch einmal, was Kanzler Merz dazu vor seinem Abflug nach Ankara gesagt hat.
Das ist nicht nur wirtschaftlich eine schöne Nachricht, das ist auch eine gute Nachricht für unsere gemeinsame Sicherheit. Es ist zugleich eben auch eine gute Nachricht für die deutsche Wirtschaft. Wir werden zum Auftakt des Gipfels mit dieser Entscheidung ein starkes Zeichen setzen für die transatlantische und die europäische Zusammenarbeit. Denn das ist wirklich ein strategisches Vorhaben, das Kanada, Deutschland und Norwegen für Jahrzehnte als Partner im nordatlantischen Raum bindet. Es ist Ausdruck einer auf Dauer angelegten Partnerschaft. Diese Partnerschaft fußt auf gemeinsamen Interessen und auf gemeinsamen Werten und sie reicht weit über die Sicherheits- und Verteidigungspolitik hinaus. Mit Mark Carney und meinem norwegischen Amtskollegen Jonas Gahr Støre arbeite ich seit Monaten intensiv an dieser Partnerschaft und darauf werden wir in Ankara und danach jetzt weiter aufbauen. Beim Gipfel wird uns auch der Krieg in der Ukraine beschäftigen. Ankara könnte einen Einschnitt in diesem Krieg markieren. Dem Kreml dürfte langsam klar sein, dass sich Russland in diesem Krieg nicht durchsetzen wird und seine Kriegsziele nicht erreichen wird. Wir wollen zudem versuchen, die Einigkeit auszubauen, die uns beim G7-Gipfel in Evian gelungen ist. Dort haben wir, wie Sie wissen, zusammen mit Präsident Trump sehr eindeutig gefordert, dass Moskau diesen Krieg beenden muss. Es liegt an Moskau und dies ist unsere gemeinsame Überzeugung. All das stärkt die NATO, die heute europäischer ist denn je und doch transatlantisch verankert bleibt.
Soweit also der Bundeskanzler. Und was hören wir dazu aus dem Norden?
Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther betont, ein enger Partner wie Kanada setze in einer sicherheitspolitisch entscheidenden Zeit auf deutsche und europäische Zusammenarbeit. Und die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Schwesig unterstreicht, jetzt zeige sich, wie wichtig es gewesen sei, die hochqualifizierten Beschäftigten in der Krise über eine Transfergesellschaft zu halten.
Ja, und im Vorfeld des NATO-Gipfels wurden ja auch weitere Entscheidungen bekannt, von denen ebenfalls der Norden profitiert. Jetzt aber der Norden Europas und des amerikanischen Kontinents, oder?
Genau. Die NATO setzt bei der Erneuerung ihrer übrigens in Nordrhein-Westfalen stationierten Flotte von AVEX-Aufklärungsflugzeugen nicht, wie ursprünglich geplant, auf US-Maschinen. Laut Generalsekretär Rütte sollen künftig Flugzeuge des kanadischen Herstellers Bombardier genutzt werden, die mit dem Aufklärungs- und Frühwarnsystem Global Eye des schwedischen Rüstungskonzerns Saab ausgerüstet sind. Die Bestellung werde bis zu 10 Flugzeuge umfassen, sagt Rütte.
Und was wissen wir über die Technik, um die es da geht?
GlobalEye ermögliche die gleichzeitige Überwachung des Luftraums, des Seeraums und des Bodens von einer einzigen Plattform aus. Rütte zufolge verschafft das den militärischen Befehlshabern ein umfassendes Lagebild. Das System könne unter anderem Drohnenschwärme, ballistische Raketen und Marschflugkörper aufspüren, verfolgen und identifizieren.
Ursprünglich wollte man das ja mit US-Unterstützung machen. Warum sind denn die Vereinigten Staaten jetzt raus, offiziell?
Ursprünglich wollte die NATO ja eigentlich US-Maschinen vom Typ Boeing E-7A Wedgetail bestellen. Dieses Vorhaben wurde allerdings vorerst aufgegeben, nachdem die US-Regierung im vergangenen Sommer ihren Ausstieg aus dem Programm angekündigt hatte. Und mancher mag ja ahnen, dass die Achse Europäische Union-Kanada auch nicht gerade schwächer geworden ist in jüngster Zeit.
Gut, dann blicken wir doch jetzt mal auf den NATO-Gipfel in Ankara. Worum geht's denn da?
Naja, wenn man ehrlich ist, um die Zukunft des Bündnisses. Da drängen sich Fragen auf wie, ist Donald Trump nachtragend? Trump hatte ja vor dem Gipfel schon wieder über die Höhe der Verteidigungsausgaben großer europäischer Partner wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien gelästert. Während des Iran-Krieges kritisierte der US-Präsident ja auch eine ausgebliebene Solidarität einiger Alliierter. Hat NATO-Generalsekretär Rütte im Stillen die Wogen wegen des Iran-Kriegs geglättet? Kann Europa selbstbewusst beim NATO-Gipfel auftreten? Und dann gibt es ja auch noch den Zoff Trumps mit Italiens Ministerpräsidentin Meloni. Also, da ist richtig Musik drin.
Hilf mir da noch mal kurz auf die Sprünge. Was war da noch mal mit Meloni?
Auslöser war die Behauptung des US-Präsidenten, Meloni habe ihn beim G7-Gipfel im französischen Evian um ein Foto mit ihm angefleht. Sie habe ihm leid getan. Meloni bezeichnete das als völlig erfunden. Auf mich wirkt Meloni jedenfalls nicht wie eine Frau, die Männer um gemeinsame Selfies anbettelt. Kurz vor dem NATO-Gipfel legte nun Trump noch einmal nach und postete ein Foto, auf dem die rechte Regierungschefin ihn intensiv anschaut. Über dem Foto stand in Großbuchstaben Restraining Order Needed, was im Englischen etwa als Kontaktverbot erforderlich verstanden werden kann. Das Aufeinandertreffen der beiden in Ankara dürfte also nun besonders intensiv beäugt werden.
Gut, trotz allem ist es wahrscheinlich eher eine Fußnote, denn es wird auf dem Gipfel vermutlich um den Iran gehen und auch um die Ukraine. Was ist denn mit der Ukraine?
Beim NATO-Gipfel im vergangenen Jahr hatte Präsident Selenskyj ja nur nationale Zusagen erhalten, aber keine des Bündnisses. Das soll in Ankara nun anders werden. Das von Russland angegriffene Land soll ein neues Versprechen für milliardenschwere Militärhilfen bekommen. Darüber gibt es schon eine grundsätzliche Einigung, die Gipfelrunde jetzt abschließend billigen soll.
Der Ukraine-Krieg ist schon im fünften Jahr. Trump hatte einst das Ziel, den Konflikt binnen 24 Stunden nach Amtsantritt beizulegen. Und jetzt?
Jetzt überrascht der US-Präsident kurz vor dem Gipfel mit einer neuen Einschätzung der Lage. Nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin sei er sich sicher, dass dieser den Krieg beenden wolle. Eine Einigung sei näher, als die Menschen glauben, so Trump. Sein Wort in Gottes Ohr.
Es ist ja kaum eine Überraschung, dass der ukrainische Präsident Selenskyj quasi umgekehrt argumentiert. Er hat von den NATO-Ländern mehr Entschlossenheit bei der Versorgung seines Landes mit Luftabwehrfähigkeiten gefordert.
Ja, die oberste Priorität der Ukraine sei derzeit, mehr Luftabwehrraketen zu bekommen, hat Selenskyj gerade auf dem NATO-Rüstungsforum in Ankara gesagt. Alles andere könne sein Land selbst leisten. Selbstbewusst würde ich das nennen.
Fehlendes Selbstbewusstsein, das wird ja auch Donald Trump niemand unterstellen. Der US-Präsident ist inzwischen auch in Ankara eingetroffen.
Oh ja, und zwar in seiner neuen Air Force One. Den Jumbojet hatte Trump vergangenes Jahr in einem umstrittenen Akt als Geschenk von dem Golfemirat Katar angenommen. Nun nutzt er ihn erstmals für eine Auslandsreise. Begleitet wird Trump bei dem Gipfel unter anderem von Außenminister Rubio, Verteidigungsminister Hegseth und Finanzminister Bessent.
Währenddessen wird Russland ja immer kreativer bei der Suche nach neuen Soldaten, denn in den rund 4 Jahren Krieg hat der Kreml bislang rund 350.000 Soldaten verloren und neues Personal ist schwierig zu bekommen. Vermutlich deshalb wirbt Russland im großen Stil Männer im Ausland an, in Asien, in Südamerika und in Afrika, oder?
Ja, Und neben vielen anderen ist das Schreckliche, dass die neuen Rekruten oft keinerlei militärische Vorerfahrung haben. Sie werden mit großen Versprechen an die Front gelockt. Wie Russland dabei vorgeht und welche Rolle soziale Medien spielen, hat neben anderen Alice Echtermann herausgefunden.
Kommst du aus Indonesien und hast es satt, weniger als $500 zu verdienen? Ich habe einen Weg gefunden, in Russland $5.000 zu verdienen. Ganz offiziell und sicher. Hör auf, dich abzumühen. Bewirb dich jetzt.
Viele der russischen Rekrutierungsagenturen schalten auch bezahlte Werbung auf Facebook. Und das, obwohl Meta Werbeanzeigen aus Russland eigentlich seit 2022 nicht mehr zulässt. Auf Anfrage schreibt Meta, sie würden Vorwürfe wegen irreführender Stellenanzeigen ernst nehmen. Andere Anzeigen hingegen werben ganz offensichtlich für das russische Militär. Das NDR-Verifikationsteam hat sich über Monate Werbeanzeigen im Archiv des Konzerns Meta angeschaut und Dutzende Facebook-Seiten gefunden. Dahinter stecken undurchsichtige Organisationen, die wie Reiseagenturen oder Personalvermittler auftreten.
Hohes Gehalt, einfache Visums- und Einbürgerungsverfahren. Bewirb dich jetzt.
Steht da zum Beispiel auf einer der Anzeigen. Sie zeigt ein KI-generiertes Bild eines schwarzen Mannes in russischer Militäruniform. Er hält Geldscheine und Kreditkarten in der Hand. Eine dieser Rekrutierungsagenturen heißt Workwire. Nach NDR-Recherchen vermittelt sie Arbeitsverträge direkt für das russische Verteidigungsministerium. In ihrem Telegram-Kanal wird potenziellen Rekruten detailliert erklärt, wie sie sich bewerben können. Für den Dienst in der russischen Armee wird den Rekruten viel Geld versprochen. Im Mai schreibt Workwire auf Telegram:
Die einmalige Zahlung bei Vertragsunterzeichnung mit dem Verteidigungsministerium der Russischen Föderation wurde auf $30.000 erhöht. Monatsgehalt zwischen $3.200 und $6.000 pro Monat.
Und auch ein zusätzlicher Kampfbonus wird versprochen. Für jeden Kilometer, den die Rekruten in Feindesland voranrücken, und für zerstörtes Equipment des Feindes. Experten zufolge werden solche Versprechen aber oft nicht eingelöst. Und Berichte zeigen, sehr viele der ausländischen Soldaten sterben an der Front. Sie haben oft keine militärische Erfahrung und bekommen in Russland mutmaßlich nur eine sehr kurze Ausbildung. Tim Glavion, Politikwissenschaftler und Konfliktforscher an der Universität Freiburg, erklärt:
Diese ausländisch angeworbenen Streitkräfte sind leider, wie es manche Berichte zeigen, häufig Kanonenfutter. Also man hat nicht so hohe auch politische Kosten, wenn diese Menschen sterben.
Auf Telegram postet Workwire zahlreiche Fotos und Videos ihrer Kandidaten, wie sie sie selbst nennen. Noch im vergangenen Jahr waren es offenbar vor allem Männer aus Afrika, die sie angeworben haben. Seit Februar 2026 spricht Workwire aber gezielt Menschen aus Indonesien und Kambodscha an. Zwei Länder, aus denen Russland bisher kaum rekrutiert hat. Der mutmaßliche Grund? Aus vielen anderen Ländern darf offenbar seit kurzem nicht mehr angeworben werden. In Rekrutierungsgruppen kursiert eine Art Stoppliste.
In Südafrika, in Kenia, in Ghana gibt es jetzt, nachdem es einen Backlash aus der Zivilbevölkerung gab und aus der Opposition, gibt es jetzt Fahndungen, gibt es Razzien gegen diese Netzwerke.
Ob hinter der Stoppliste eine Anweisung von der russischen Regierung steht, ist unklar. Das russische Verteidigungsministerium hat auf Anfragen des NDR nicht reagiert. Das ukrainische Verteidigungsministerium bestätigt jedoch gegenüber dem NDR, dass auch sie 36 Länder identifiziert hätten,
deren Staatsangehörige nicht zum Wehrdienst auf Vertragsbasis zugelassen werden dürfen, um negative Reaktionen der Führung dieser Länder zu vermeiden.
Dazu gehören Länder, aus denen Russland schon viele Menschen rekrutiert hat, wie Ghana und Kenia, aber auch Nepal oder Kuba. Russland scheint sich also neue Länder zu suchen. Und das offenbar vor allem in Asien.
Dann blicken wir nochmal in den Nahen Osten. Gerade im Gaza-Krieg ist das Palästinenser-Hilfswerk der Vereinten Nationen UNRWA immer wieder in die Kritik geraten. Es sei von der Terrororganisation Hamas unterwandert. Diesen Vorwurf erhebt Israel gegen die Organisation.
Ja, Deutschland ist im Moment der wichtigste Geldgeber des Hilfswerks. Vielleicht arbeiten deshalb Lobbygruppen hier bei uns besonders stark daran, diese UN-Organisation zu diskreditieren. Das hat eine neue Studie herausgefunden. Wie das im Detail abläuft, schildert Jan-Christoph Kitzler.
Wer bei Google nach den Stichworten UNRWA und Hamas sucht, landet recht schnell auf einer offiziellen Seite der israelischen Regierung. 12% der Mitarbeitenden des Palästinenserhilfswerks im Gazastreifen seien Mitglieder der Hamas oder anderer Terrororganisationen, heißt es da. Und UNRWA-Mitarbeiter nahmen aktiv am Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 teil. Dazu kommt die Feststellung, die Hamas habe systematisch Einrichtungen von UNRWA wie Schulen für die Kriegführung missbraucht. Letztendlich wird der Eindruck erweckt, UNRWA sei komplett von der Hamas unterwandert. Einige deutsche Medien haben diese Berichte unhinterfragt übernommen, sagt Alon Zaha, ein israelischer Analyst, der in Berlin lebt.
These are newspapers like Bild and Welt.
Es handelt sich dabei um Zeitungen wie Bild und Welt, beide aus dem Haus Axel Springer, das sich zu seiner pro-israelischen Haltung bekennt. Zwar lässt sich dazu kaum eine tiefgehende Analyse einstellen, doch habe ich die Narrative sowie die Art und Weise verfolgt, wie über die Berichte dieser Quellen, die diese Narrative maßgeblich prägen, berichtet wurde, meist ohne Kritik oder Gegenmeinungen, sondern vielmehr so, als handle es sich schlicht um die Wahrheit.
Promoted as basically the truth.
Denn es gibt auch einen Untersuchungsbericht einer unabhängigen Kommission, den UNRWA selbst in Auftrag gegeben und damit auf die Vorwürfe reagiert hat. Geleitet von der früheren französischen Außenministerin Catherine Colonna unter Mitarbeit unter anderem des schwedischen Raoul Wallenberg-Instituts. Das Ergebnis sind eine ganze Reihe von Reformvorschlägen und die Feststellung, eine systematische Unterwanderung gab es nicht. UNRWA hat sich schnell von 9 Mitarbeitenden getrennt, vor ein paar Wochen von weiteren 70. Im Gazastreifen waren fast 13.000 Menschen für das Hilfswerk tätig. Beweise sei Israel schuldig geblieben, sagt die UN-Organisation. UNRWA ist aber nicht erst seit dem 7. Oktober im Fokus Israels, stellt eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung fest, die Alon Zaha verfasst hat. Er hat das für die Zeit von 2014 bis Anfang 2026 untersucht. Dabei ging es schon vorher immer wieder um Schulbücher in UNRWA-Schulen, darum, dass UNRWA ein Sicherheitsrisiko für Israel darstellt. Doch vor allem sei UNRWA ein Problem für Israel, weil es das Thema palästinensischer Flüchtlinge präsent hält, solange es nicht gelöst ist. UNRWA wurde 1949 gegründet, als rund 800.000 Palästinenser rund um die Gründung des Staates Israel vertrieben wurden oder geflohen sind. Weil sich UNRWA mit dem Mandat der Vereinten Nationen auch um deren Nachkommen in den palästinensischen Gebieten im Libanon, in Syrien und in Jordanien kümmert, geht es inzwischen um fast 6 Millionen Menschen, sagt Gil Schochat, der das Büro der Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv leitet.
In Israels Augen ist das eine Perpetuierung des sogenannten Flüchtlingsproblems. Und gleichzeitig ist der Versuch, eben die Arbeit der UNRWA zu delegitimieren, genau der Versuch, auch die Frage des palästinensischen Rückkehrrechts, was ja ein UN-verbrieftes Recht ist, was Teil einer Verhandlungslösung sein müsste und eben nicht Teil einer politischen Kampagne, mittels der Kampagne gegen UNRWA auch dieses Problem aus israelischer Sicht zur Seite zu schaffen.
Die Studie beschreibt, wie die Kampagne gegen UNRWA auch in Deutschland wirkt. Inhalte von meist ausländischen sogenannten Diskursproduzenten werden demnach in Deutschland von Vermittlern eingespeist, moralisch aufgeladen und medial verstärkt. Dahinter steckt ein Netzwerk kleinerer Organisationen mit gemeinsamen Interessen und Methoden, heißt es. Vertreter der deutsch-israelischen Gesellschaft beispielsweise posten den Hashtag #DefundUNRWA, entzieht UNRWA das Geld. Alon Zaha.
The ties between the different organizations.
Die Verbindungen zwischen den verschiedenen Organisationen sind manchmal sehr eng, etwa durch gemeinsame Finanzierungsquellen, ähnliches Personal oder gemeinsam verfasste Berichte. Doch manchmal konkurrieren sie auch um Einfluss. Ein Beispiel, sowohl die Organisation NAFO als auch ELNET entsenden Delegationen deutscher Abgeordneter nach Israel. Sie konkurrieren, könnte man sagen, darum, wer welchen Abgeordneten schickt. Es geht um Einflussnahme. Doch die grundlegende Überzeugung, dass UNRWA die Mittel entzogen werden müssen, ist dieselbe und auch das angestrebte Ergebnis deckt sich. Deutschland ist dabei besonders interessant, denn es ist seit Jahren einer der größten Geldgeber des Palästinenserhilfswerks. 2025 kamen mehr als 100 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt. In diesem Jahr könnten es deutlich weniger sein, möglicherweise auch wegen der Kritik. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat erst letzte Woche gewarnt, die Organisation könnte wegen schrumpfender Budgets zusammenbrechen. Sollte es so kommen, wäre die Delegitimierungskampagne ein Erfolg.
Und dann erreichen uns ja noch sehr schlechte Nachrichten aus Syrien gerade.
Absolut. Während eines Besuchs des französischen Präsidenten Macron sind bei Explosionen in der syrischen Hauptstadt Damaskus mindestens 18 Menschen verletzt worden. Macrons Büro teilte mit, der Präsident sei in Sicherheit und setze seinen Besuch fort. Macron hatte gerade den Präsidentenpalast betreten, um sich mit dem syrischen Präsidenten al-Sharaa zu treffen, als es in der Nähe des Hotels Four Seasons zu den Explosionen kam. Syrischen Medienberichten zufolge wohnt Macron während seines Aufenthalts in Damaskus in dem Hotel.
Und wissen wir was über den möglichen Hintergrund?
Bisher hat niemand den Vorfall für sich reklamiert. Allerdings, erst vor wenigen Tagen war in einem Café nahe dem Justizpalast in Damaskus ein Sprengsatz gezündet worden. Mindestens 10 Menschen starben, es gab 20 Verletzte.
Und was könnte den französischen Präsidenten ins Fadenkreuz von wem auch immer gebracht haben?
Macron ist der erste bedeutende westliche Staats- oder Regierungschef, der Syrien seit dem Machtantritt von al-Sharaa besucht. Der Präsident spielte auch eine entscheidende Rolle dabei, Europa und die Vereinigten Staaten dazu zu bewegen, den Großteil der Sanktionen gegen Syrien aufzuheben. Wem das nicht gefällt, ist derzeit noch reine Spekulation.
Das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.